Ich halte diese ganzen Angaben für weit weniger zuverlässig, als die Leute denken. Das liegt daran, wie an unserer Konzeption, was Intelligenz überhaupt ist, wie es auch verstanden wird. Es liegt auch daran, was IQ-Tests eigentlich messen und wie die Forschung ausgewertet wird und so weiter. Ich habe sehr wenig Vertrauen in diese ganze Methodik. Und mein Eindruck ist daher, dass eher einfach nur das interpretiert wird, was die Leute sowieso denken. Also früher, als man gesellschaftlich gedacht hat, als einem nicht widersprochen wurde, wenn man gesagt hat, Männer sind schlauer, haben auch die ganzen IQ-Tests gesagt, Männer sind schlauer.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
So, hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Jan und bei mir ist heute in the flesh sogar, nicht nur remote, Lisa. Hallo Lisa.
Hi Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern haben auch noch einen Gast. Heute ist nämlich Dr. Jens Völl dabei. Hallo Jens.
Hi.
Schön, dass du da bist, Jens. Wir kennen uns tatsächlich auch. Du bist Wissenschaftsredakteur momentan bei MyThinkX mit Mighty Nguyen Kim. Viele kennen sie sicherlich und haben dich vielleicht auch schon mal gesehen, weil du hast auch manchmal so Cameo-Auftritte in der Sendung. Du hast zwei Bücher geschrieben und zwar Völlig nerdiges Wissen, dabei Wortspiel völlig wegen deinem Nachnamen Völl und Fakten sind auch nur Meinungen. Du hast jetzt auch noch einen Podcast seit neuestem, Nerds at Work, den du gemeinsam mit Christian Scharun machst, der auch Wissenschaftsredakteur bei MyThinkX ist. Du bist promovierter Neuropsychologe, du warst viele Jahre in Florida, hast dort gearbeitet zum Thema Phantomschmerz und wir freuen uns heute mit dir über deinen Weg in die Wissenschaft und vor allen Dingen in die Wissenschaftskommunikation zu sprechen. Wir reden über amputierte Gliedmaßen und wo Elon Musk jetzt eigentlich schon wieder Neues dran ist. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Vorurteil.
Wow.
Das Vorurteil.
Genau, Jens, du bist Neuropsychologe. Was ist denn so ein klassisches Vorurteil über NeuropsychologInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein klassisches Vorurteil gegenüber NeuropsychologInnen gibt. Ich glaube, dafür ist die Disziplin vielleicht noch zu jung. Mhm. Es gibt auf jeden Fall Vorurteile über PsychologInnen, dass die halt nur rumsitzen und reden oder alle selbst einen an der Mütze haben und deswegen studiert haben und so. Und interessanterweise mir ist schon aufgefallen, dass man im neuropsychologischen Bereich davor weitestgehend geschützt ist. Weil so die Leute, die sich am stärksten gegen die Psychologie wehren, sagen dann, ja, aber wenn Neuro dran steht, dann ist es ja richtige Wissenschaft.
Ah, das klingt dann so schlau und direkt.
Das klingt dann so
Gehirnsachen, ja.
Und das ist vor allem lustig, weil die Tätigkeiten sich so sehr überlappen, dass diese klare Unterscheidung vollkommen albern ist einfach.
Ah, okay, interessant.
Wir werden auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen, was so der Unterschied, wenn es überhaupt einen gibt, ist. Bevor wir das machen, steigen wir immer ganz gerne ein mit der Frage, was unsere Gäste und Gästinnen in ihr Freundebuch geschrieben haben damals. Ich weiß nicht, das gab es ja bei dir damals wahrscheinlich auch.
Ich bin zwar alt, aber das gab es auch. Also das bedruckte Papier war durchaus schon ein Ding.
Weißt du noch, was du da als Berufswunsch reingeschrieben hast?
Also im Grundschulalter weiß ich nicht mehr genau, aber relativ kurz drauf kam dann gleich die Idee, dass ich zum Film gehen wollte tatsächlich. Filme machen. Ich bin schon immer ein großer Filmfan und lange Zeit, während der weiterführenden Schulzeit, habe ich es auch wirklich angestrebt.
Vor der Kamera oder hinter der Kamera?
Hinter der Kamera.
Hinter der Kamera, okay. Jetzt bist du ja sowohl vor der als auch hinter der Kamera.
Stimmt, aber mehr hinter der Kamera, so wie es mir auch passt. Ich finde es immer lustig vor der Kamera, aber das ist nicht das, was unbedingt immer sein muss.
Ah ja, okay. Und du sagst ja von dir selbst öfter mal, dass du ein Nerd wärst. Was meinst du damit und warst du als Kind auch schon ein Nerd?
Also für mich ist ein Nerd jemand, der eine Leidenschaft besitzt und auch nach außen trägt für etwas, so eine Leidenschaft für etwas, mit dem nicht unbedingt alle was anfangen können. Mhm. Und das wird üblicherweise so gesehen als ja Computerspiele oder irgendwie Modellzüge oder so, kann aber aus meiner Sicht alles Mögliche sein. Also man kann auch ein Fußball-Nerd sein zum Beispiel, aus meiner Sicht. Aber das verstehen alle irgendwie anders, den Begriff. Aber so ist es für mich und ich würde sagen, ich war schon als Kind so, ja, dass ich mich für Sachen interessiert habe, die andere vielleicht abgelehnt haben.
Zum Beispiel Film.
Ich war zum Beispiel, als Kind waren wir ja wahrscheinlich alle Fans von so diesen klassischen Disney-Prinzessinnen-Animationsfilmen. Und bei mir war der Unterschied, es hat nicht aufgehört. Und auch da, als es in der Pubertät einfach überhaupt nicht gern gesehen wurde, dass man irgendwie Disney- und Prinzessinfilme guckt, weil es nicht cool ist, habe ich es trotzdem gemacht und wollte mich mit Leuten drüber unterhalten und so.
Okay. Was haben die gesagt dann?
Ja, damals ist nicht auf Gegenliebe gestoßen. Ja. Inzwischen ist es ja ein bisschen salonfähiger geworden, generell Nerd zu sein und so. Und auch generell findet man so seine Leute online und so weiter. Das war damals noch nicht so der Fall.
Und weißt du noch, was deine Lieblingsfächer waren in der Schule?
Es überrascht vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, was meine Leistungskurse waren.
Aha.
Ich hatte Englisch und Kunst als Leistungskurs.
Okay.
Was jetzt, man könnte ja eigentlich nicht weiter von der Naturwissenschaft weg sein als das.
Voll, man würde eher Mathe, Chemie oder Physik erwarten, ne?
Ja, das waren aber nicht meine Lieblingsfächer tatsächlich. Also keine Ahnung, ich war schon immer irgendwo wissenschaftsaffin, aber das hat sich nicht immer gleich niedergeschlagen sozusagen.
Jetzt hast du ja ganz viele unterschiedliche Interessen genannt, ne? Also du fandst Film irgendwie super interessant. Du hast dich aber dann irgendwann in Richtung Psychologie orientiert. Mhm. Wie kam das? Wieso Psychologie? Psychologie ist ja nicht das Erste, was man erwarten würde, wenn jemand sagt, er ist ein Nerd.
Ja, ich glaube, was mich schon immer gereizt hat daran, war so diese Kombination aus Dingen, die wir sehr genau wissen, sehr genau messen können und anderen Dingen, die einfach nicht so leicht messbar sind und ein bisschen schwammig sind. Das fand ich schon immer ganz reizvoll. Und aus meiner Sicht, es kam schon noch ein bisschen von dieser Kunstecke genauso, dass ich einfach auch wissen wollte, so, wie kommt es so ein bisschen? Also wie kann das sein, dass Leute ein Bild angucken oder eine Filmszene angucken, die sie zum Beispiel traurig macht oder wütend macht oder sonst wie emotional berührt und sie können aber nicht sagen, warum? Das fand ich immer so die interessantesten Teile. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal so mal geguckt habt. Ich glaube, es gibt online auch so Vergleiche von irgendwelchen Filmszenen, so wie sie quasi lustig inszeniert sind oder gruselig inszeniert sind.
Mhm.
Die kommen dann auch einfach, der gleiche Inhalt kommt anders rüber. Und du kannst es aber so als Laie zumindest überhaupt nicht benennen, was es jetzt dran ist. Was ist es jetzt? Die Kamera, ist es die Beleuchtung, ist die Musik? Was macht es jetzt wirklich gruselig? Aber sind sich trotzdem alle einig, dass es eine gruselige Szene ist? Sowas finde ich faszinierend. Da wollte ich wissen, wie sowas geht.
Mhm. Verstehe, okay. Also interessiert an Rätseln und dann vor allem am Rätsel der Psyche sowas. Ja, manchmal sind das ja bei diesen Videos wirklich nur ein Lächeln an einer leicht anderen Stelle oder sowas. Und dann kippt die komplette Stimmung irgendwie so.
Voll ja, und auch so zum Beispiel, wann auch aus einer Szene weggeschnitten wird oder so. Und dann siehst du Leute zusammen lachen und Spaß haben und wenn es aber zu lang dauert, dann wird es irgendwann unangenehm. Und du sagst, warum gucke ich jetzt immer noch diesen Leuten zu? Ich will doch, dass die Story weitergeht.
Ja,
also finde ich spannend.
Okay. Medienpsychologie wäre ja auch so ein klassisches Feld, in das man gehen könnte, ne? Wenn man sich für Film interessiert und für Psychologie.
Ja, das stimmt. Und das war einfach während des Studiums, dass sich da so meine Interessen auch so ein bisschen geändert haben und aus allem, was so im Studium geboten wurde, fand ich dann tatsächlich die Neuro-Ecke das Interessanteste. Also es stimmt auch, ich habe auch so Medienpsychologie-Kurse gemacht, aber irgendwie hat mich dann die Neuro Richtung gepackt.
Okay. Ist interessant, ne? Weil das dann ist ja doch dann die härteste Disziplin in der Psychologie, mit der man vielleicht noch am ehesten dann irgendwie ein bisschen weg von Interpretationen und mehr hin zu Fakten kommt. Mhm. Kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass man da sich dann vielleicht mehr Antworten erhofft. Trotzdem hast du dich ja dann so im Laufe der Zeit, du warst ja eine Weile in der Forschung, hast dich aber dann irgendwann wegentwickelt von dem nerdigsten Beruf, den man sich so vorstellen kann, ne? Wissenschaft, Forschung, Daten, hin zu YouTube, Fernsehen, du hast Bücher geschrieben. Wie kam das? Hast du dann versucht, irgendwie doch so den Kindheitstraum Film irgendwie mit Psychologie oder mit Wissenschaft zu verbinden oder wie kam das?
Das war eigentlich ein ganz schleichender Prozess. Ich hatte einfach so ein bisschen Interesse dran, über die Wissenschaft zu reden, die ich so mache. Und habe das so ein bisschen ausprobiert, verschiedene Dinge probiert. Was am besten funktioniert hat, war damals Twitter. Dass da im ersten Echo kam. Und ich erinnere mich an eine Unterhaltung, die ich mit einer Freundin hatte, beziehungsweise sie war genau genommen die Vorgängerin meiner Stelle in Florida, also die vor mir die Position hatte. Wir haben uns so gut verstanden. Und immer wieder getroffen. Wir haben uns mal auf einer Konferenz getroffen und sie hat gefragt, wie läuft's und so, wie läuft's auf Twitter, wie läuft's in der Forschung und ich habe dann halt beides so ein bisschen erzählt und sie hat dann mich angeguckt und meint, Jens, wenn man dir so zuhört, merkt man einfach total, dass du viel mehr Interesse dran hast, über deine Forschung zu reden mit anderen Leuten, als deine Forschung wirklich zu machen. Und das war für mich neu. Ich wusste nicht, dass es nach außen so wirkt. Hab mir aber dann wirklich lang auch Gedanken gemacht. Dachte ich so, ist es so? Weil, also Forschung hat mir auch Spaß gemacht.
Ja.
Aber ja, ich habe so ein bisschen den Impuls von außen gebraucht, um zu merken, nee, aber meine Leidenschaft liegt, glaube ich, woanders. Sie liegt echt so ein bisschen darin, das so ein bisschen anders zu betrachten und zu überlegen, was ist so das Spannende dran? Woraus kann man auch so ein bisschen eine Geschichte stricken? Mhm. Wie kann man Leute dazu bringen, dass sie da einfach mehr Bock drauf haben, Interesse dran haben, mehr davon zu erfahren und so? Ich habe auch schon immer so gut gemachte Sachbücher auch schon immer bewundert, wenn die so eine Geschichte erzählen konnten. Und irgendwann hat sich dann die Gelegenheit ergeben, im Team von Mai mitzumachen, von Mighty Noon Kim, und da konnte ich dann nicht Nein sagen. Da war sie noch nicht der große Star, der sie heute ist, aber durchaus auf dem aufsteigenden Ast, und da war es klar, das konnte ich nicht an mir vorbeiziehen lassen.
Ja, das war so, wann war das so, 2018, 19, so diese
Zeit? Ja, so 2019 habe ich sie, sind wir so ins Gespräch gekommen, Anfang 2019 haben wir uns kennengelernt und waren da, sind in Kontakt geblieben. Und dann bin ich, also im Grunde ging es bis Ende 2020, wo ich wirklich hergezogen bin und angefangen habe. Ja.
Super spannend. Ich habe mir auch die Frage gestellt, will ich eigentlich eher in der Wissenschaft bleiben oder will ich kommunizieren? Und bei mir war neben dem ganzen Medienkram, den ich einfach gerne mache, auch so ein Indiz, dass ich Lehre immer besser fand. Mhm. Ich fand Lehre immer besser als Forschen. Ja. Ich mochte immer gerne irgendwie das Gefühl, dass da noch mehr Leute sind und irgendwie wir miteinander sprechen, Dinge klären. Und
man teilt das so ein bisschen, ne? Ja, seine klar. Begeisterung kann man dann irgendwie teilen.
Voll. Aber manchmal muss man uns dann doch von außen irgendwie erstmal hören.
Ja.
Super
ja,
interessant.
Total cool, ja.
Ich würde sagen, wir machen weiter mit den fünf schnelle
Mythen. Wow, das muss man noch üben.
Ich wusste nicht, dass wir es auch gleichzeitig machen wollen. Wollen wir es einmal gleichzeitig probieren? 1, 2, 3.
Fünf schnelle Mythen.
Ich lege einfach los, oder?
Genau, einfach nur mit Ja, Nein antworten.
Genau.
Ja, also, hau rein.
So, auf geht's. Mythos Nummer 1. Das Gehirn ist das Organ, über das wir am wenigsten wissen.
Ja.
Zweitens, mit Gehirnscannern können wir Gedanken lesen.
Nein.
Drittens, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns.
Nein, ich habe nachgeguckt.
Ah, sehr
gut. Es leuchtet die ganze Zeit auf alles.
Sind 12%. Viertens, ein größeres Gehirn bedeutet auch automatisch höhere Intelligenz.
Nein.
Fünftens, haben wir lange überlegt, ob wir diesen Mythos reinnehmen wollen, haben uns aber dafür entschieden, nach längerer Diskussion. Also, Mythos Nummer 5, Männer sind schlauer als Frauen, stimmt das?
Nein, aber tatsächlich der Grund, warum ich Nein sage, macht nochmal so ein Fass auf, wo dann auch Leute immer so sauer werden auf mich und so.
Vor allen Dingen Männer, meinst du wahrscheinlich?
Ja.
Erzähl mal, genau, also, was steckt dahinter?
Was aus meiner Sicht dahinter steckt, ich habe mich mal so ein bisschen mit der IQ- und Intelligenzforschung beschäftigt. Und tatsächlich hat die ja früher, glaube ich, durch die Bank weg immer gesagt, Männer sind schlauer als Frauen. Und inzwischen scheint so der Konsens zu sein, wenn überhaupt sind Frauen im Schnitt ein bisschen schlauer als Männer oder haben im Schnitt einen etwas höheren IQ als Männer, aber die Varianz bei Männern ist viel größer. Also die Werte der Frauen glucken mehr so ein bisschen zusammen. Die der Männer verteilen sich größer über das ganze Spektrum.
Das bedeutet, es gibt sehr viele sehr dumme Männer.
Genau.
Also es gibt mehr sehr dumme Männer als dumme Frauen,
ja.
Aber auch mehr schlaue Männer als schlaue Frauen.
Genau so ist es. Also alle Genies sind sozusagen immer noch Männer.
Aber alle Dummbatzen sind auch noch Männer.
Genau, ja. Was auf jeden Fall, das zweite Teil entspricht meiner Alltagserfahrung in jedem Fall. Aber ich halte das alles für, und jetzt will ich nicht sagen Unsinn, aber ich halte diese ganzen Angaben für weit weniger zuverlässig, als die Leute denken. Das liegt daran, wie an unserer Konzeption, was Intelligenz überhaupt ist, wie es auch verstanden wird. Das liegt auch daran, was IQ-Tests eigentlich messen und wie die Forschung ausgewertet wird und so weiter. Ich habe sehr wenig Vertrauen in diese ganze Methodik. Und mein Eindruck ist daher, dass eher einfach nur das interpretiert wird, was die Leute sowieso denken. Also früher, als man gesellschaftlich gedacht hat, als einem nicht widersprochen wurde, wenn man gesagt hat, Männer sind schlauer, haben auch die ganzen IQ-Tests gesagt, Männer sind schlauer. Und jetzt hat man irgendwie gemerkt, es gibt plötzlich so viele Professorinnen, es gibt also noch nicht genug, aber es gibt Leute, Frauen in Führungspositionen, wirtschaftlich und akademisch und so weiter, dass sich diese Aussage nicht mehr tragen lässt.
Ja,
also wenn du jetzt sagen würdest, nein, aber die IQ-Tests sagen, Männer sind schlauer, würden dich Leute zur Tür rausjagen. Und nicht deswegen, aber zur selben Zeit hat sich dann die Kernaussage der IQ-Forschung auch gewandelt zu was, wo man sagt, okay, das können wir jetzt erklären, aber wir wollen trotzdem immer noch, dass die Genies alle Männer sind. dass wir immer noch nur über Einstein und Newton reden müssen, wenn es halt irgendwie um Wissenschaftler geht und so weiter. Und deswegen, ich glaube da, die drehen so die Fahne ein bisschen mit dem Wind.
Ja, also ist ja auch die Frage, genau wie du sagst, was IQ-Tests überhaupt abfragen. Also es ist ja auch super arbiträr. Also es sind ja irgendwie, pack jetzt diese Shape, also diese Form irgendwie in eine Kiste oder irgendwie so, also das ist ja auch alles irgendwie eine Frage, was überhaupt IQ, was Intelligenz überhaupt bedeutet sozusagen. Ja,
also es ist für mich ein bisschen
philosophisch.
Ja, und wenn man es so ein bisschen versucht, genau, wenn man es versucht, aus Philosophie rauszunehmen und runterzubrechen, dann für mich ist auch immer so ein bisschen, wie wenn man jetzt prüfen würde, ob jemand sportlich ist. Weil du kannst sagen, okay, wenn du jetzt besonders gutes Balancegefühl hast, kannst du verschiedene Sportarten gut. Das heißt, wenn du unterschiedliche Sportarten testest, dann siehst du, das ist eine sportliche Person. Und wenn sie dann besonders gute Muskulatur hat, besonders kräftig ist, dann noch mehr. Und dann könntest du schon sagen, okay, die Person, die besonders gut Fußball spielen kann, ist auch gut auf so einem auf so einen Barren. Das heißt, das ist eine sportliche Person.
Kann ich nicht bestätigen.
Aber zum Beispiel im Schnitt, ja? Weil es grundlegende Eigenschaften gibt, die halt einen in allem besser oder schlechter machen. Und so ein bisschen ist auch bei Intelligenz. Oh, die Person kann gut Mathe, dann kann sie vielleicht auch gut in Sprachen und so weiter. Mhm. Aber das stürzt halt sehr schnell ein, weil zum Beispiel, wenn du jetzt einen Körper hast, der besonders gut fürs Gewichtheben ist, dann bist du halt kein guter Jockey beim Pferderennen. Das widerspricht sich einfach.
Ja.
Und deswegen darf man nicht vergessen, dass man einfach immer so eine Vorauswahl trifft. Was ist für mich Sportlichkeit? Und das prüfe ich jetzt ab. Oder was ist für mich schlau sein und Intelligenz? Das will ich abprüfen. Und da muss man sich halt einfach klar drüber sein, dass es immer eine Willkür dahinter steckt.
Ja. So, wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Interviews, so, wo es ein bisschen mehr um deine Themen geht. Wobei du ja jetzt nicht mehr aktiv in der Forschung tätig bist, sondern eben als Wissenschaftsredakteur tätig bist. Aber da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber ich steige immer gerne mit so einer Frage ein, wie so dein Alltag aussieht. Also was hast du heute spezifisch gemacht? Also es ist Montag um 18 Uhr.
Ja.
Wie sah dein Tag aus bislang?
Ich habe heute tatsächlich ausnahmsweise Wissenschaft gemacht, fällt mir gerade ein.
Ah, wow.
Ich hatte ein kurzes Treffen mit meinem alten Chef aus Florida, um noch ein Paper fertig zu kriegen.
Das
wir damals
cool.
angefangen haben und das aber schon 4 Jahre jetzt halt rumlag und so. ich arbeite von zu Hause aus und ich habe viele Online-Treffen, so auch heute, Planungstreffen für die nächste Staffel Mighty X und habe auch ein bisschen recherchiert, Paper durchgeguckt und so weiter.
Wir waren auch beide schon da, ne?
Ja, wir waren beide schon da, tatsächlich.
Eine Aufzeichnung, ja.
Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Könnt auch gerne wieder vorbeikommen.
Ja, das war super. Also ich kann es nur empfehlen jedem. Also ich war super entertained die ganze Zeit. Du bist Neuropsychologe, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Jan ist ja Psychologe. Was ist so da der Unterschied und was macht man als Neuropsychologe jetzt besonders anders als in Anführungszeichen normale Psychologin?
Einfacher Psychologe.
Einfacher, Standardpsychologe.
Die Psychologie ist die Lehre des menschlichen Erlebens und Verhaltens. Mhm. Die Neurologie ist das Studium des Gehirns und die Neuropsychologie sitzt genau dazwischen und versucht, die Vorgänge im Gehirn mit dem menschlichen Erleben und Verhalten in Verbindung zu setzen. Und dadurch gibt es Riesenüberlappung sowohl mit der normalen Psychologie wie auch so mit der Biologie und so weiter. Weil irgendwann redet man dann über Zellen und Zellaktivität, aber man redet eben auch über die normalen Fragebogenstudien, Interviews, psychische Störungen und so weiter, die einfach so das Kernelement der klassischen Psychologie sind.
Also es sind so Elemente aus verschiedenen Bereichen sozusagen dabei.
Also bei mir ging es zum Beispiel darum, ich habe viel Schmerzforschung gemacht. Und es ist ganz, ganz klar, dass Schmerz was Körperliches ist, aber halt auch was Psychologisches ist. Mhm. Das heißt, da besteht die Hoffnung, dass man einfach durch das Studium der Vorgänge im Gehirn einfach sehr viel drüber lernen kann, wie man machen kann, dass es den Leuten besser geht. Das ist so ein Hoffnungsträger ein bisschen.
Was ist denn genau Schmerz, wenn du es jetzt gerade schon ansprichst?
Ja. Schmerz ist überrascht ja viel, ja. Wenn man sagt, was Schmerz ist, weil Schmerz ist wirklich das subjektive Erleben, dass einem etwas wehtut. Und das klingt jetzt also wahnsinnig trivial. Aber damit sage ich ganz bewusst, Schmerz ist nicht etwas, das sich zum Beispiel in Nervenzellen abspielt oder in einer Wunde oder sowas abspielt. Mhm. Sondern der Ablauf ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel verletzt bist oder verbrennst die Hand oder so, dann gibt es ein Schmerzsignal, das durch deinen Körper geht, durch die Wirbelsäule, hoch in den Kopf, ins Gehirn. Und erst durch das Erleben wird es aber zu Schmerz. Vorher, es gibt auch eine andere Kennzeichnung für, man sagt Nozizeption. Das ist so die Bezeichnung für alles, was sich so in den Nerven abspielt, bis es dann im Gehirn zu Schmerz führt. Wenn man das so hört, denkt man so, okay, das ist doch albern, warum diese Unterscheidung? Aber es ist tatsächlich notwendig, weil es Riesenunterschiede gibt. Zum Beispiel gibt es Nozizeption ohne Schmerz. Mein Lieblingsbeispiel dafür sind Soldaten, die im Krieg verletzt werden, die üblicherweise keinen Schmerz spüren, weil es halt auch einfach so eine Notfallsituation ist und das Gehirn andere Dinge zu tun hat. Und es gibt auch Schmerz ohne Nozizeption, zum Beispiel Phantomschmerz, was ich mir angeguckt habe. Das heißt, da gibt es kein Nervensignal, weil unter Umständen das Körperteil gar nicht mehr da ist. Also nicht unter Umständen, bei Phantomschmerz ist eine Voraussetzung, dass das Körperteil nicht mehr da ist. Aber das heißt, es gibt die Nerven gar nicht, die ein Signal senden könnten und trotzdem gibt es Schmerz.
Trotzdem gibt es Schmerz. Also die Person kommt zu dir und sagt, ich habe Schmerzen in meinem linken Arm und dann guckst du und der linke Arm fehlt.
Genau, so ist es. Das heißt, es kann nicht an den Nerven liegen.
Also was erzeugt da den Schmerz?
Das ist so das Rätsel ein bisschen. Ja. Also meine Doktorarbeit hat sich auch damit beschäftigt oder basiert darauf auf der Idee, dass es Verschiebungen im Gehirn gibt, die mit dem Schmerz in Verbindung stehen. Also Verschiebungen der Aktivität. Am einfachsten ist zu erklären, wenn ich sage, es gibt so Nervenzellen jetzt in deinem Gehirn, die quasi darauf warten, bis körperliche Signale aus dem linken Arm kommen. Dafür sind die einfach zuständig. Mhm. Oder die zum Beispiel Bewegungsplanung für den linken Arm übernehmen. Und die Frage ist, was machen die den ganzen Tag, wenn der linke Arm nicht mehr da ist?
Dann laufen die Amok sozusagen.
Dann technisch gesehen übernehmen sie in aller Regel Aufgaben der nebendran liegenden Nervenzellen. Das ist auch das Gehirn, was das Gehirn normalerweise macht, wie sie es umbaut. Und dadurch gibt es so eine Verschiebung, die man auch messen kann. Also da sagt man, okay, vorher waren die zuständig für Namen, jetzt sind die zuständig, die Nervenzellen. Mhm. Und das Ausmaß dieser Verschiebung korreliert mit dem Ausmaß des Phantomschmerzes. Und wir wissen aber nicht genau, warum.
Super interessant. Dann nochmal was ganz anderes. Jetzt geht es um Elon Musk. Smooth, schöne Session, ne? Elon Musk ist gerade eher wegen anderer Themen als seiner Firmen in den Medien, vor allen Dingen wegen Politik und weil er einfach irgendwie ein bisschen verrückt ist. Aber er arbeitet ja auch schon seit Längerem an einem, kann man so sagen, einem Gehirnchip, einem Produkt, das sich Neuralink nennt. Was ist Neuralink genau und was hältst du jetzt als Neuropsychologe davon?
Also das Neuralink ist eine von mehreren Firmen, die sich gerade mit der Idee beschäftigen, ob man Chips fürs Gehirn entwickeln kann, die zum Beispiel Funktionen von Nervenzellen übernehmen oder halt irgendwie steigern können oder verbessern können. Also da ist Musk jetzt nicht der Erste, sondern nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt. Für mich aus der Richtung Phantomschmerz kommt, finde ich erstmal alles, was in die Richtung geht, unheimlich spannend. Speziell, wenn es zum Beispiel um Prothesenbenutzung geht. Also es gibt Leute, die Arm oder Bein verloren haben, eine Prothese haben, die auch technisch, also da kann man technisch einiges machen, die sehr gut die Funktion des verlorenen Körperteils übernehmen könnte. Aber die Frage ist, wie steuert man die? Mhm. Wenn du jung und kräftig und gesund bist, dann kannst du vielleicht selbst noch irgendwie mit Hilfe von dem Teil des Arms, der noch da ist, dem Teil des Beins, der noch da ist, irgendwie die Prothese steuern. Aber in vielen Fällen geht es halt nicht mehr, weil üblicherweise wird ja auch ein Arm oder Bein aus dem Grund abgenommen. Das ist wahrscheinlich noch, oder das kann sein, dass ein anderer Muskelschaden, ein anderer Gewebeschaden da ist, der es einem dann nicht mehr möglich macht, irgendwie mit eigener Kraft sowas zu bewegen, zu steuern. Mhm. Und dann ist eben so diese Idee der Hirnsteuerung einfach super attraktiv. Und da gibt es auch ganz beeindruckende Produkte schon dazu. Und ich erinnere mich an einen Patienten, ich erinnere mich leider nicht mehr an seinen Namen, aber es gab noch zu Obamas Präsidentschaftszeiten einen, der bereits so einen Arm hatte, künstlichen Arm, den er mit dem Hirnchip steuern konnte und dann dem Präsident damals die Hand schütteln konnte. Das war natürlich extrem cool. Damit sage ich aber auch gleichzeitig, ne, das Neuralink ist jetzt nichts Neues, weil das ist entsprechend schon, so Obamas Amtszeit ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her und das war irgendwann noch davor. Das heißt, da hinkt Elon Musk mehr hinterher, als die Leute so auf dem Schirm haben in aller Regel.
Aber es wird ja schon so ein bisschen gehypt in den Medien, kommt das immer wieder so. Aber wahrscheinlich, weil er da einfach sehr viel kontrollieren kann und so den Hype so ein bisschen erzeugt.
Also das eine, was man ihm zugestehen muss, ist, er achtet mehr auf Marktfähigkeit als andere. Also zum Beispiel hat er Versuche gemacht, dass man jetzt so einem Schwein nicht nur den Chip einpflanzt, sondern auch wieder rausnimmt. Was die Grundlage dafür ist, dass man zum Beispiel sagen kann, man updatet es später, man wechselt es und so weiter, man repariert es. Also was für so eine breite Anwendungsmöglichkeit wichtig ist. Das muss man zugestehen. Mhm. Aber es ist halt auch super viel so Showmanship dabei, das teilweise in so eine Clickbait-Richtung geht. Also dass er einfach Dinge behauptet, wo ganz offensichtlich ist, die wir da nicht einhalten können.
Okay, aber zumindest ein Produkt, was ja irgendwie auch Menschen helfen kann, dann eventuell.
Deswegen sage ich auch gar nicht, dass die irgendwie aufhören sollen oder so. Ja. Ich glaube, die werden halt überschätzt in dem, was sie machen, aber je mehr Firmen sich darum kümmern, sowas produktfähig zu machen, umso besser ist es.
Das ist doch super. Wir wollen jetzt noch einmal kurz über das Buch sprechen. Fakten sind auch nur Meinungen. Warum jetzt ein Buch im Gegensatz zu diesem hier, wo es ja um nerdiges Wissen geht, ne? Also um deine Lieblingsfakten aus dem Nerdtum. Fakten sind auch nur Meinungen, jetzt irgendwie ein ganz anderes Thema. Warum? Dieses Buch jetzt?
Ich lasse jetzt mal eine ganz große, überraschende Bombe platzen. Im Grunde aus meiner Sicht geht es in beiden Büchern eigentlich um das Gleiche.
Oh, wow.
In beiden Büchern geht es so ein bisschen darum, woher wissen wir eigentlich, was wir wissen. Weil ich wollte beim ersten Buch, ich wollte nicht nur nochmal so ein anderes, ein weiteres unnützes Wissenbuch schreiben. Es gibt ja auch so Bücher, so 1000 unnütze Fakten und so. Da kann ich ja nicht mithalten. Bei mir sind es ja nur 42. Aber dafür wollte ich halt beschreiben, woher wissen wir das eigentlich? So, woher kommt die Idee, woher kam die Idee, dass es irgendwie einen Lemurenkontinent gibt, der versunken sein soll und sowas, ein so ein obskures Fakt ist irgendwie, oder halt obskure Annahme so der Wissenschaft und warum ist es so, was wollte man damit erklären? Und beim neuen Buch geht es auch so ein bisschen darum, über diesen Graubereich der Wissenschaft, wenn man halt Dinge hat, die man zum Beispiel gar nicht eindeutig feststellen kann und dann auf Meinungen angewiesen ist und auf Interpretationen angewiesen ist, selbst die harte Wissenschaft die Punkte, wo man halt sagen muss, wir wissen es nicht genau. Oder ja, ich habe da meine Interpretation, aber es muss nicht stimmen.
So direkt. Ist ein Beispiel?
Ja, also ich habe ein paar Beispiele drin, die so aus dem Gesundheitsbereich kommen, also Public Health Bereich. Hättet ihr gewusst, ich schreibe auch, dass ich die Frage immer gern stelle, hättet ihr gewusst,
dass
man...
Ja, aber
ich habe es nicht gelesen.
Dass man, hättest du gewusst, dass man kleinen Babys keinen Honig zum Essen geben darf?
Nein.
Ja, weil viele wissen das tatsächlich nicht. Und die Erkenntnis ist auch jetzt nicht so alt, also kommt aus den 70ern, 80ern, aber zumindest so, dass unsere Eltern und Großeltern halt vielleicht das noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ich habe schon erwähnt, ich bin sehr alt, also meine Eltern hatten es vielleicht nicht so auf dem Schirm. Aber,
super viel Honig gegessen.
Ja, genau, nur Honig gegessen die ganze Zeit. Und es ist auch ein sehr geringes Risiko. Es passiert nicht viel, aber, also es passiert nicht vielen Kindern was, deswegen war es auch lang unterm Radar. Aber man hat irgendwann gesehen, statistisch, dass es Todesfälle gab bei kleinen Kindern, die offenbar mit Honig in Verbindung stehen, weil sich sonst keine Verbindung gezeigt hat. Man hat dann untersucht und festgestellt, ja, es gibt auch eine Erklärung dafür, dass im Honig Bakterien sind, die unter Umständen im erwachsenen Körper gut abgewehrt werden können, aber im neugeborenen Körper nicht. Mhm. Das heißt, es gab die Erkenntnis, es gab alles und so, alles wunderbar, aber es gibt keinen experimentellen Nachweis dafür. Also wenn du jetzt sagst, du glaubst der Wissenschaft, die experimentell im Labor nachgewiesen ist, das ist nicht nachgewiesen im Labor und es wird auch nie nachgewiesen sein. Es ist eine Korrelation, die sich gezeigt hat. Trotzdem muss man natürlich als Gesundheitsbehörde eine Entscheidung treffen, ob man davor warnen will oder nicht. Und es gibt die Warnung, ich glaube, ziemlich weltweit oder zumindest in Deutschland, auch in den USA, dass man sagt, Kinder unter einem Jahr sollen keinen Honig zu essen bekommen. Und das unter einem Jahr ist aber ein bisschen ausgedacht, weil der älteste Fall, den es bislang gab, war ein 6 Monate altes Kind. Mhm. Und auch das, wie gesagt, nicht oft.
Also man hätte auch 6 Monate sagen können.
Man hätte auch 6 Monate haben können. Und either way, egal wie man es dreht und wendet, ist es nicht nachgewiesen.
Ja.
Und ich finde es halt spannend, darüber nachzudenken, welche Erkenntnis erkennt man quasi als real an und als faktisch an. Und also ich würde sagen, es ist Fakt, dass Honig kleinen Kindern schaden kann. Aber wo ist diese Grenze, die man sich setzt, wo man sagt, nee, aber das ist deine Meinung, das ist deine Interpretation. Und was bedeutet es dafür, ob man so eine Warnung rausschickt zum Beispiel? Das finde ich halt spannend zu überlegen.
Ja, und was mich noch interessieren würde, so was bedeutet das auch so gesamtgesellschaftlich, wenn wir sozusagen auch zeigen, okay, also alle Fakten oder wissenschaftlichen Dinge, die wir eben erforschen oder Empfehlungen, die wir rausgeben, basieren eben auf Wahrscheinlichkeiten. Also ich finde es eigentlich immer ganz schön, eigentlich um zu demonstrieren, wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Also dass es eben keine 100%ige Sicherheit gibt.
Ja, ja, und wir haben es ja auch bei Corona auch wieder gesehen. Ne? Du hast halt als Behörde, bist du immer in der Position, dass du dir die aktuellen wissenschaftlichen Daten angucken musst und dann überlegen musst, was für eine Empfehlung machen wir jetzt, welche Regeln führen wir ein. Und zum Beispiel bei den Masken, würde ich sagen, ist die Sachlage ähnlich wie mit dem Honig und den Kindern, dass du sagst, okay, aller Wahrscheinlichkeit nach bringen die was und die Kosten sind relativ gering.
Ja.
Also warum nicht Maske tragen und warum nicht den Kindern einfach anders den Brei süßen? Bei anderen Themen ist es vielleicht aufwendiger. Bei sowas wie Schulschließungen hängt es plötzlich damit zusammen, welchen Beitrag leisten Kinder zum Infektionsgeschehen, das lässt sich vielleicht auch nicht so genau sagen und so weiter und so fort, wo es dann nochmal komplizierter ist und wo nochmal andere Entscheidungen getroffen werden müssen auf vielleicht nicht so sicherer Datenlage, aber sie müssen trotzdem getroffen werden.
Und die Kosten sind halt viel höher dann auch, ne? Wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen. Ja, voll. Ich finde es super interessant, wenn man, also du hältst ja Wissenschaft eigentlich hoch, aber die Wissenschaft macht sich ja total angreifbar, wenn sie diese Dinge so transparent kommuniziert und sagst, wir wissen eben nicht alles mit 100%iger Sicherheit. Und da läuft man ja total schnell Gefahr, dass Leute dann sagen, ja, dann ist es ja alles willkürlich, dann kann ich ja eh glauben, was ich will. Es ist trotzdem der richtige Weg, oder? Zu sagen, wir wissen es nicht mit 100%iger Sicherheit. Ja. Das heißt aber nicht, dass es egal ist.
Ja, genau. Also ich glaube daran, dass es am meisten geholfen ist, wenn man einfach ehrlich guckt, was funktioniert gut und bei was gibt es Schwierigkeiten. Und meine Grundannahme für das ganze Buch war, stell dir vor, du sitzt mit Leuten am Tisch, alle meinen es ernst, alle sind ehrlich, niemand hat irgendwie eine verdeckte Agenda und trotzdem interpretieren sie Dinge einfach völlig unterschiedlich. Ja. Trotzdem sagen die einen, nee, ich glaube, es ist gefährlich, die anderen sagen, es ist nicht gefährlich. Und damit, klar, mit dem Ansatz mache ich mich auch angreifbar durch die Leute, die eben lügen und die es nicht ernst meinen und die wirklich bezahlt werden, um die eine Wahrheit gegen die andere auszuspielen oder was immer. Aber mein Ansinnen war einfach so ein bisschen, allen Seiten gegenüber den Respekt zu bringen, zu sagen, weißt du was, jetzt meinen wir es einfach mal ernst. Wir verstehen uns gut, wir sind alle rational, ne? Wir gucken uns einfach die Daten an und trotzdem stolpern wir. Trotzdem gucken wir uns die gleiche Sache an und ziehen völlig andere Schlüsse draus.
Mhm, voll. Also große Empfehlung, dieses Buch hier. Ich habe es komplett gelesen, ich fand es sehr, sehr gut. Und ich habe auch zu dem Thema geforscht und also ich fand es wirklich super. Auch dieses hier, sehr gut.
Mhm. Sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gutes
Buch. Nur eins davon hat Cartoons drin.
Okay, ja. Das ist dieses, ne?
Ja, ja, genau.
Also, wer auf Cartoons steht, holt sich vielleicht lieber völlig nerdiges Wissen. Vielen Dank, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Jens, dass du dabei warst. Checkt unbedingt beide Bücher aus und auch deinen Podcast, über den wir jetzt fast gar nicht geredet haben. Nur am Anfang haben wir ganz kurz angeteasert, Nerds at Work mit Christian Scharun. Schaut natürlich fleißig MyThinkX. Und euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und schaut gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem von Lisa, auf dem von Jens und auch auf meinem. Und ganz zum Schluss natürlich wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@waslos-wissenschaft.de. Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.